Ja, die Zeit der Rückblicke, die war schön, aber jetzt kommt die noch spannendere Zeit der Ausblicke und meine Kollegin Silke Hennig, die schaut für uns jetzt auf das Kunstjahr 2025. Was erwartet uns da an Ausstellungen in Berlin und Brandenburg? Wie werden die Kürzungen in der Kunst und Kultur die Kunstwelt prägen? Silke Hennig hat die Vorstellungsvorschauen durchgesehen und ist jetzt hier bei mir. Guten Morgen, Silke.
Schönen guten Morgen.
Bei Kultur, da ging es ja eigentlich zum Jahresende nur noch um Kürzungen, Sparen. Macht sich das jetzt auch schon bei den Ausstellungsplanungen bemerkbar?
Naja, ich würde sagen, selbst dafür kamen die Sparbeschlüsse zu kurzfristig. Ja, die großen Institutionen, das sind ja vor allem die, die ihre Ausstellungen längerfristig ankündigen, die sind auch weniger stark betroffen. Die staatlichen Museen Berlin zum Beispiel, die hängen ja ohnehin vor allem am Bund als Träger. Und die kleineren Museen zum Beispiel, die im Berliner Museumsbund zusammengeschlossen sind, die haben schon darauf hingewiesen, dass ihre Fixkosten für Bewahrung und Pflege von Sammlungen bei 80-90% liegen, sodass sie eigentlich überhaupt nur am Programm sparen können, was natürlich auch heißt, dass sie weniger Einnahmen erzielen, weil das Publikum wird durch Sonderausstellungen angezogen. Gibt es keine Sonderausstellung, werden einfach weniger Eintrittskarten verkauft. Also es ist noch nicht sichtbar, aber ich rechne damit, dass der Berliner Ausstellungskalender in diesem Jahr deutlich ausgedünnt sein wird. Und wenn es bei den fortgesetzten Sparplänen bleibt, dann wird diese Negativentwicklung natürlich auch weitergehen.
Aber ein paar große Ausstellungen sind natürlich trotzdem im Plan. Wie du sagst, die werden ja auch schon weit im Voraus geplant. Was steht denn so an in diesem Jahr?
Naja, da muss man zuallererst natürlich die 13. Berlin-Biennale erwähnen, die ja um ein Jahr verschoben und jetzt eben in diesem Sommer stattfinden wird. Was die Kuratorin, die Inderin Sascha Kohler, die in Italien lebt und lehrt, was die konkret vorhat, ist allerdings noch ziemlich nebulös. Es soll um eine Untersuchung der Flüchtlinge gehen und städtische Füchse spielen eine Rolle dabei. Alles Weitere, fürchte ich, müssen wir noch abwarten.
Okay. Die Berlin-Biennale stößt ja eigentlich immer auf großes Interesse beim Publikum. Mhm. Sonst aber sind keine so großen Blockbuster-Ausstellungen in der Sicht?
Nee, obwohl es sind wirklich viele interessante Ausstellungen geplant, aber dann eben eher in einem kleineren Format. Gleich zu Anfang, Ende Januar, geht es los mit einer Ausstellungskooperation, die vielleicht noch mehr aus politischen als aus künstlerischen Gründen für Aufmerksamkeit sorgen wird. 60 Gemälde europäischer Maler vom 16. bis zum 19. Jahrhundert aus dem Museum für westliche und östliche Kunst in Odessa werden dann in der Gemäldegalerie gezeigt, teilweise auch Werken aus der hiesigen Sammlung gegenübergestellt. Das ist ein politisches Projekt. Ja. Im Sommer wird auch in der Kunsthalle Bremen eine Ausstellung mit Druckgrafik aus Odessa eröffnet. Zum einen geht es darum, dass die Kunst hier in Sicherheit ist natürlich. Die Gemälde zum Beispiel sind schon seit über einem Jahr in Berlin und wurden hier auch restauratorisch behandelt. Aber es geht auch darum, die historischen westeuropäischen Bezüge zu unterstreichen. Es gab vor einem Jahr schon eine kleine Auftaktpräsentation in der Gemäldegalerie. Das war jetzt künstlerisch nicht so beeindruckend, aber eben auch nur ein kleiner Vorgeschmack. Und mal sehen, ob die Kontextualisierung im größeren Stil dann einen anderen Eindruck macht.
Von Odessa nach Berlin, so heißt diese Ausstellung, da geht es ja vor allem um alte Kunst. Mhm. Hast du noch was zu zeitgenössischer Kunst gefunden?
Ja, also die Auswahl ist gar nicht so leicht und nicht ganz zeitgenössisch, aber eine Künstlerin des 20. Jahrhunderts, deren Werk nachwirkt, die stellt die neue Nationalgalerie in einer großen Übersichtsschau vor, die brasilianische Künstlerin Ligia Clark. Ende der 50er Jahre gehörte sie zunächst der neokonkreten Bewegung in Brasilien an und während der Militärdiktatur lebte sie dann von 1968 bis 76 in Paris. Und was gerade aus heutiger Sicht interessant ist, wo ja Kunstschaffen auch vermehrt kollektiv, also in gemeinschaftlichen Prozessen stattfindet, sie entwickelte damals interaktive Objekte und dann auch interaktive Installationen. Das heißt, ihre Kunst soll nicht nur angeschaut, sondern benutzt werden. Sie ist zu fühlen, zu riechen und so weiter. Für Museen ist das natürlich eine ziemlich große Herausforderung. Ja. Und vielleicht auch ein Grund, weshalb Ligia Clark, die 1988 gestorben ist, in Europa eigentlich noch zu entdecken ist. Ja, auf der Documenta 10 gab es schon mal eine Kostprobe ihrer Arbeit und jetzt endlich mehr, dann erst in Berlin und dann im Kunsthaus Zürich.
Okay, bin ich neugierig, wie das dann da kuratiert wird und wie uns das dann präsentiert wird. Du hast dich jetzt viel mit diesem Ausstellungsjahr 25 befasst. Hast du sonst noch irgendwelche Auffälligkeiten entdeckt?
Ja, also tatsächlich, was ins Auge sticht, ist, wie viele Ausstellungen sich mit der eigenen Sammlung und deren Herkunft oder der Herkunft einzelner Werke befassen. Also in der Folge des sogenannten Schwabinger Kunstfunds und der Untersuchung der Provenienzen der Kunst damals, die man bei Cornelius Gurlitt fand, wurde ja auf breiter Ebene deutlich, wie ja nicht nur wichtig, sondern auch hochinteressant es sein kann, durch welche Hände ein Kunstwerk gegangen ist. Und so gibt es in diesem Jahr eine ganze Folge von Ausstellungen in Berlin, die daran anknüpfen, wie Werke in Sammlungen gelangen oder auch daraus wieder verschwinden. Die Berlinische Galerie dokumentiert zum Beispiel in einer Ausstellung exemplarisch den aktuellen Stand einer fortlaufenden Untersuchung ihrer Sammlung. Und das ist natürlich auch immer eine Gelegenheit, Werke aus dem Depot zu holen, die sonst weniger oder gar nicht gezeigt werden. Auch die Neue Nationalgalerie widmet eine Ausstellung den Erwerbsgeschichten der Bilder surrealistischer Künstlerinnen und Künstler aus der Sammlung von Ulla und Heiner Pietsch, die ja maßgeblich das jetzt im Bau befindliche Museum für die Kunst der Moderne propagiert haben, die beiden. Und auch die Alte Nationalgalerie nimmt den 100. Todestag des Malers Lovis Corinth zum Anlass, den Provenienzen seiner Bilder nachzuspüren. Bilder, die teilweise verloren gingen, weil die Nazis sie als entartet beschlagnahmten und verkauften. Teilweise wurden sie aber auch wieder zurückgegeben, weil das Urteil entartet eben sehr willkürlich gehandhabt wurde. Und um die Bestände wieder zu ergänzen, hat man dann sowohl in Ost- wie auch in West-Berlin nach Kriegsende einiges zurückerworben. Also auch da spiegelt die Kunst politische Verhältnisse, denn sie existiert eben nicht im luftleeren Raum.
Also auch dieses Jahr viel Provenienzforschung. Wir haben heute Morgen ja auch ausführlich gesprochen über 10 Jahre Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg, die sich eben seit 10 Jahren mit Provenienzforschung befassen. Und da haben wir gehört, wie viel sich da in den letzten 10 Jahren getan hat in Deutschland. Und jetzt haben wir gehört, was das Kunstjahr 25 in Berlin uns so bringen wird. Vielen Dank, Silke Hennig.
Sehr gern.
Radio 3. Platz für Kunst.